How about it? Throw the TV out the window.
Nothing in there but the recordings.
No, not quite. We don't hate the media. We've become the media.
Don't sing about it. You ain't gonna do it. Don't write about it, man. You ain't gonna do it.
Peace. Ich sehe sogar, dass er was tut. Als er jetzt in einem Babyöl sehe ich draußen flattern.
Gehört sich ja nicht. Ja. Unsere Eltern haben es uns verboten. Also es ist schon das Schicksal der Leute, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind. Ja. Dass man da vielleicht nicht mehr ganz so radikal rangeht an die Dinge. Wiewohl es natürlich spannend wäre, sich auch mal technisch zu informieren, ob sie überhaupt
gehen. Gegen Verstand und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von
Karl Marx. Es funktioniert aus dem taktischen Grund natürlich sehr gut zu sagen, dass es Kunst ist. Weil sobald man sagt, es ist Kunst, ist es einfach Kunst. Wenn man einfach sagt, es ist Unterhaltung oder es ist intelligente Unterhaltung, können die Leute immer noch sagen, nein, das unterhält mich nicht. Aber gegen Kunst kann man ja nichts sagen.
Gegen Frechheit und Anmaßung für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Orzeski.
Dann oft völlig invertiert ist und man bei den Sachen, wo man sich selber gut vorkam, objektiv scheiße ist und umgekehrt.
Das, was wir für Wert halten und das, woran wir glauben, das hat jetzt mit Werten zu tun, das müssen wir verkörpern. Es genügt nicht, darüber zu reden oder das zu wissen. Wir müssen das in unserem Leben unter Beweis stellen. Das ist die eigentliche Arbeit. Das heißt, selbst in einer Horde von Arschlöchern sei kein Arschloch. Das ist die Message eigentlich. Man kann ein Leben damit verbringen, die anderen zu denunzieren und zu kritisieren. Es gibt genügend Anlass dafür. Mein Vorschlag ist, das ist auch ein Vorschlag sozusagen zwischen den Generationen. Wir müssen das werden, woran wir glauben.
Du darfst nicht auffordern.
Dass wenigstens einer oder eine oder eine Gruppe dasteht und du kannst
aufrufen,
dass du. Aber du kannst, du darfst nicht auffordern.
Aufrufen, dass
du. Aber du kannst, du darfst nicht auffordern.
Aufrufen, dass
du. Aber du kannst, du darfst nicht auffordern.
Aufrufen, dass
du. Aber du kannst, du darfst nicht auffordern.
Aufrufen, dass
du. Aber du kannst, du darfst nicht auffordern.
So, Nemo muss sich schon dem aussetzen, dass man die Meterspur quasi schon reinsagen, bevor man das macht. Dann die Sachen drumherum bauen. Dann konzentriert sich das, wenn überhaupt, besser.
Über Involuntary Speech, das heißt Automatic Writing, das Stück.
Sonst ist das Verhältnis zu klar, sonst ist auch das Hierarchieverhältnis zu klar. Die Metaebene als Metaebene wird ja eigentlich erst sympathisch dadurch, dass sie dann formal mit auf der Objektebene ist und zwar dann inhaltlich von sich behauptet, eine Metaebene zu sein, das aber in Wirklichkeit überhaupt nicht ist.
Warte mal.
Sondern daran dauernd scheitert.
Da will mich jemand ganz dringend erreichen.
Da wird es überhaupt nur erträglich, ansonsten könnte man ja auch.
Ja, na, bleib noch dran, ich möchte einen Satz sagen.
Daneben sitzen,
ja, warte, Moment.
Das endgültige.
Hallo?
In Echtzeit dazu sagen.
Du, ich bin gerade am.
Wer interessiert
das? Kann ich dich in 2 Minuten zurückrufen? Ja, tschüss. So, Johannes?
Ja.
Ich wollte noch.
Hast du das hoffentlich auch aufgenommen?
Das jetzt? Wie bitte?
Das Band nicht weiter ist sogar
lang. Ja.
Super, weil ich habe das Gefühl, dass so ein Running Gag in der Sendung, weil jeder, den ich interviewt hatte, wurde zwischendurch angerufen. Und ich habe diese ganzen. Die Hits laufen meistens so im Hintergrund. Wer hat das richtig gesucht oder läuft das meistens so, dass irgendjemand anders daran ist?
Aber der Ausgangspunkt ist eben das Verhältnis zu den Mainstream-Medien zu den Bekannten. Das kann man entweder als Rezipient erfahren.
Als Boris Diplomat geschrieben hat er mehrmals in der Woche nach diese Verkaufssendung angeguckt.
Indem man das abgleicht, man sieht, was im Fernsehen kommt, was man im Radio hört, was man in der Zeitung liest.
Zum Entspannen.
Jetzt wissen wir es von wegen alleine sein, teilhaben.
Und nimmt dann vielleicht zum Teil Realitäten wahr, über die dann berichtet wurde und bemerkt dann die Differenzen, die ganzen falschen Selektionen, Verbindungen, der Ablenkungscharakter, Desinformationscharakter und von dem, was da geboten wird. Das ist so die erste Differenzerfahrung, die einen dazu bringt, irgendwas zu machen.
La oración de Jesús en el huerto.
Und die zweite ist die als Produzent, dass man nämlich versucht, selber irgendwas in diese Kanäle einzuspeisen und dabei eben Probleme bekommt, sei es, dass das Format nicht passt, dass man was machen will, wofür es keinen Ort gibt oder was zu lang ist oder zu kompliziert oder wie immer. Oder sei es in manchen Fällen, dass man wirklich
Es ist mir gelungen, zum Beispiel, also mein ganzes Leben lang bisher, geistig, seelisch vollkommen unabhängig zu bleiben. Ne? Aber der Preis ist hoch. Also jetzt zum Beispiel, ne, sitze ich hier irgendwie hier und weiß also de facto nicht, wie die Miete zu bezahlen ist. Das sind so die Härten des Weges. Das ist nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Sowas kommt immer wieder vor. Und das meine ich nicht. Die Gesellschaft unterstützt dich nicht. Also in dem Moment, wenn du ernst machst oder so, dann musst du irgendwie dich warm anziehen und den Gürtel irgendwie gut umbinden, weil es wird rau. Aber das ist meines Erachtens, das ist die Aufgabe. Also und ich hoffe, dass sozusagen genügend da sind aus den jeweiligen Generationen, die sich stellen. Weil was soll sonst passieren? Wir werden untergehen im Schwachsinn. Wir werden vollkommen verblöden. Wir werden uns nicht mehr im Spiegel angucken würden, wenn wir uns so blöde finden.
Irgendwann. Das wäre also der Ausgangspunkt. Tercer Mysterio. La coronación de espinas. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann man sich dazu verhalten? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Wege, beziehungsweise eigentlich drei, aber den dritten gibt es leider inzwischen nicht mehr.
Cuarto misterio. Jesús, Camino del Calvario.
Zwei Wege zunächst mal, der eine konstruktiv und der andere destruktiv. Die konstruktive Variante, die wird eben von einigen Leuten, die der Sendung mitmachen, auch dann gepflegt, ist, dass man eigene Plattformen bildet. Das sind konstruktive Dinge, die einfach sagen, wir können in den Mainstream-Kanälen nichts machen, deswegen machen wir eigene Kanäle auf.
Quinto misterio. La muerte de Jesús en la cruz.
Und das Problem, dass die Kanäle nicht so eine große Verbreitung haben, aber wir haben den Vorteil, dass wir die Kontrolle über Produktion, Logistik und auch so weit möglich über die Distribution dieser Sachen behalten. Der zweite Weg, den es eigentlich nicht gibt, ist der der klassischen Kritik. Dass man nämlich einfach versucht, den Mainstream zu kritisieren, diskursiv. Das Problem dabei ist nicht, dass es nicht mehr ginge, sondern oder dass man da keine Argumente mehr hätte, sondern dass man einfach schlichtweg keine Plattform mehr dafür hat.
Weil wo sind die Vorteile, wenn man nicht in einem großen Verlag veröffentlicht? Ich sehe eigentlich gar keine. Das Kriterium ist für mich und auch aus meiner persönlichen Rolle, ich muss so schreiben, dass ich für einen großen Verlag gar nicht in Frage komme. Dann sind die Fronten klar.
Beziehungsweise die Plattformen, die man dafür hat, sind im Vergleich zu den Medienkanälen, die man kritisieren müsste, auch strukturell, nicht nur inhaltlich, so asymmetrisch unterrepräsentiert, dass man eigentlich keinen wirklichen Sprechort dafür hat.
Ich mache die Klammer wieder zu.
Deswegen ist der dritte Weg, der gegenteilige Weg, der konstruktive Weg, dann der der Destruktion, den man vielleicht nochmal unterteilen kann in eine Art ästhetische Untersparte und in eine wirklich aktivistische, terroristische, würde ich mal sagen. Der ästhetische, destruktive Weg braucht auch verschiedene Stufen. Nämlich erstmal überhaupt eine erste Phase der Materialaneignung. Das ist heute relativ leicht geworden, weil man Programme leicht aufnehmen kann, ja, Fernsehen, Radio, Audiofiles, Texte sowieso. Das heißt, man kann sich die überhaupt erstmal relativ leicht beschaffen, was nicht immer so leicht war, um damit zu arbeiten. Zweite Stufe ist dann eben die der Verfremdung oder Verformung, Einklammerung. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Verfahren, wie die soll es dann eben auch gehen oder geht es dann zwangsläufig auch. Verfahren der Verfremdung, dass man Effekte implementiert, andere Dinge unterlegt, Dinge überlagert, Dinge übertreibt, die darin angelegt sind, also alle klassischen Verfahren anwendet darauf.
Hoher Random-Effekt dann dabei entstehen, aber ich glaube, das wird dann besser, als wenn ich's, ich
weniger Arbeit.
Genau, weniger Arbeit und es wird sogar besser, als wenn ich mir da irgendwelche Gedanken drüber machen würde.
Dann aber, und das ist der spezielle Fall des Cut-Up, dass man sie zerschneidet. Dass man das, was als mediale Oberfläche einem entgegentritt, erstmal zerschneidet und zu gucken, was ist da überhaupt dahinter oder darunter. Ich mache das erstmal kaputt, um überhaupt zu schauen, was ist das eigentlich und wie kann man das eben überhaupt auch mal anders sehen und überhaupt mal Distanz oder irgendwie ein Verhältnis dazu bekommen.
Da habe ich, jetzt weiß ich nicht, waren es Berichte vom Günter Wallraff verschnitten. Die hatten dann den Titel Metallgedanken, was ich ihm übrigens auch vorgelegt habe. Und er hat gesagt, ja, also darauf angewandt scheint ihm Cut-Up nicht geeignet zu sein.
Auch das ist technisch inzwischen relativ einfach geworden, in den meisten Medien, auch billig, handhabbar. Ästhetisch ist es sehr schwer, daraus etwas zu machen, was dann nachher als Endprodukt eben auch diesen Charakter, den man dann eben haben will, einen aufklärerischen, aber vielleicht auch interessanten, erkenntnisstiftenden, trotzdem gut wahrnehmbaren, der dann auch besser sein soll als das, was man da zerschnitten hat. Das ist oft dann nicht so leicht, das hinzukriegen. Und das ist natürlich auch ein Problem, was Cut-Up-Texte und auch Cut-Up-Dinge dann irgendwann haben können, nach den ersten Versuchen, die dann einfach als Versuche interessant sind.
Da würde ich sagen, ist Cut-Up natürlich schon auch eine Hilfe, wenn ich auch sehe, dass jetzt sozusagen wenn man das jetzt chronologisch oder ja, geschichtlich schon sehen, weil Cut-Up hatte schon eine gewisse Geschichte sozusagen, die Situation sich insofern verändert hat, weil es zunächst ein Aufbrechen war. Und das war auch dann nur für eine absolute Minderheit interessant und nachzuvollziehen. Denn das war das Aufbrechen des veralteten Weltbilds. In der Zwischenzeit zerbricht dieses Weltbild auch für viele andere. Und es ist offensichtlich, dass es am Zerbrechen ist. Und jetzt ist natürlich dieses Aufbrechen des Welt- oder Zerbrechen des Weltbildes nicht mehr so interessant und schick wie bisher. Man geht ja im Gegenteil jetzt wieder zurück. Du hast schon erwähnt, Geschichten erzählen. Man möchte wieder, also die Splitter sollen sich mit dabei im alten Sinne fügen, sie werden sich aber nie wieder fügen.
Der dritte Punkt, und das ist dann wirklich schwierig, ist der Ort, wo man diese ästhetischen Produkte, die man auf diese Art herstellen kann, dann selbst wieder platzieren kann. Also die Rückspeisung, die ist sehr, sehr schwer. Die Mainstream-Medien werden aus gutem Grund ihre Kanäle in der Regel dafür nicht zur Verfügung stellen, weil sie ja eben gerade so konstituiert sind, dass man überhaupt darauf kommt, dass man sie so zerschneiden will. Eine Sache, die dann schon überleitet in die aktivistisch-terroristische Form, ist, dass man wie im Internet zum Beispiel häufig man so Pastiche-Plattformen bildet. Websites, die fast genauso aussehen wie offizielle, aber in Wirklichkeit einen ganz anderen Inhalt haben. Im Weißen Haus gibt es solche Dinge, wo dann sozusagen die Wahrheit steht, neben den offiziellen Verlautbarungen. Manchmal gibt es das in matten Versuchen natürlich auch im Fernsehen, bestimmte Parodieformate
Moment, ich glaube, da Wolfgang...
Aber das wäre eben eine Möglichkeit, wie man eben Orte schaffen kann, wo man diese Dinge dann wieder einspeisen kann. Dann direkt aktivistische Formen werden, die jetzt gar nichts mehr mit Ästhetik zu tun haben, sondern einfach nur Möglichkeiten sind, eben diese Desinformation zumindest einzuschränken, sind halt natürlich erstmal so die klassischen der Sabotage, der Produktionsbedingungen, Übertragungswege, alles was es da eben gibt, Sender umsägen, Geräte kaputt machen, diese ganzen klassischen Formen.
Ich glaube, dass sich die Dinge aber eher heute abspielen im Hacken von Websites und im, wie heißt das, Defacing von Microsoft und der Plattenindustrie-Website und wie sie alle heißen. Also ich glaube, dass das eher die zeitgemäßen Beispiele dafür sind, sich dem Mainstream durch tatsächliches
und dann gibt es natürlich
tatsächliche
auch so die
destruktivistischen
Versuche der Störung und der Fremdspeisung
zu nähern.
Und auch die inhaltlichen Störeffekte, die allerdings auch sehr schwierig handhabbar geworden sind. Also diese Skandale,
gleich nachdem diese sogenannte neue Regierung, die kam 2000, haben mein Partner und ich beschlossen, jede Sendung mit einem mittelalterlichen Zustandsbild zu beginnen, das über drei Seiten geht, mit düstersten Totenglocken. Und wir zwei als Bestärzte verkleidet, sind auch live aufgetreten, verbunden, blutend und Kreuz. Also wirklich so mittelalterliche, düster Umzüge. Und es begann jedes Mal, in diesem Land regiert die Pest. Wir sind nur zwei arme Pestärzte, ohne Hoffnung, ohne nichts. Wir haben nichts außer ein paar Blutegeln, mit denen wir die Wunden lecken können. Also richtig rein ins tiefst Traurige. Und die Figuren heißen bei uns der Lordkanzler, ein Dämon, der nur mehr auf Stelzen und mit Schnabelmaske herumstolziert im Regierungsviertel, ein dämonischer Ingenieur. Es war immer so, diese allegorischen Figuren, aber es kam keine Anzeige. Wir gingen so weit, also extrem weit, wie Satire oder Kabarett nie geht, und es kam keine Anzeige. Entweder, das wäre das Traurige, hört man uns wirklich nicht in diesen Kreisen, dann predigen wir zu den Bekehrten, was ich ja eh glaube.
Kollateralhörer sterben aus.
Oder sie sind so klug und sagen, okay, diese zwei Trotteln, die lassen wir auflaufen. Es wäre sinnlos, was hat ein Schüssel? Wir können einen Schüssel nicht anpinkeln. Also diese Karawane zieht weiter und wir Hunde bellen halt. Aber das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, weil zu Zeiten der Musicbox, als es noch am Nachmittag war, unsere Sendung, da bin ich schon viel öfter angezeigt worden. Das hat mir dann schon eine kleine Befriedigung gegeben. Und wenn mich nur ein Pornojäger anzeigt, ist es eigentlich schon eine Resonanz, die mich ein bisschen erhebt.
Natürlich ist man es mittlerweile auch als Konvertierter, um mit dem Wortspiel zu bleiben, ist man es ja auch gewohnt, ein Medienangebot vor sich zu haben, das umfangreicher ist, das ständig abrufbar ist, also einfach durch Internet und die vielen Kanäle, die einen vielleicht sonst auch noch interessieren. Und insofern hat das schon mal Sinn, Bridging to the Converted, einfach mehr Angebot dessen, was die Leute interessiert. Turn on the radio, take a listen, what you're missing personally. I'm sick of the ass kissing when I'm kicking to you. I'm getting rotation, nowhere in the nation. Program directors and DJs ignoring you, cause I simply say fuck top 40 and top 30, top 20 and top 10. Until you put more hip-hop in, then I might grim it, don't pretend that you're down with the scene and go and diss me in a magazine. I'll get your figure, the public can dig it. DJ face down in the river. No, it's not a threat, but a promise. I'm as crazy as it comes. See, mama didn't love me. All I got is my nine. And the kind of savage beast, there's the Alpine. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir einerseits natürlich als Alibi funktionieren. Allein schon, wenn ich mir meine Zeit als Radioredakteur, als Radiogestalter anschaue, gab es ja viele solche Fenster. Und ich bin mir sicher, es hat nicht nur mit der Selbstermächtigung der Sumpfsendung zu tun. Wir sind natürlich selbstermächtiger. Wir behaupten, dass wir das und das machen wollen, weil wir es können. Vieles können wir gar nicht. Es ist diese Anmaßung, die uns gleichzeitig auch vor Kritik im Hause selbst, im ORF, schützt. Aber diese Anmaßung lernt man innerhalb von 25 Jahren Radio machen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste, die Behauptung, die Selbstbehauptung. Und was ich gerade sagen wollte, ist die Traurigkeit, dass sich heute das niemand mehr anmaßt. Es beginnt nicht einmal mehr mit einer kleinen Anmaßung.
Hier Sendestelle Berlin, Foxhaus, Welle 400. Liebe Hörer, wir geben bekannt, dass wir mit dem heutigen Konzert offiziell mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnen.
Und da sind natürlich die Strukturen schuld. Wir, alte Deppen, haben uns dieses Nestlein, das letzte Biotop, retten können, weil wir auch Flüchtlinge sind. Wenn irgendwo plötzlich was zu sehr wieder ins Mainstreamige lappt, suchen wir uns das nächstgrößere, nächstkleinere Biotop. Und das ist natürlich auch eine Strategie der Selbstverkleinerung und auch dadurch wieder eine dialektische Selbstentmächtigung. Also wir sind machtlos. Feigenblatt sind wir deswegen, glaube ich, aber nicht. Die Struktur bestimmt, dass heute ein junger Mensch, der zum Radio möchte, einen scheiß Assessment-Test machen muss, den ich ganz sicher einfach nicht mehr bestehen würde. Ich weiß jetzt nicht, wer in England Nummer 1 der offiziellen Charts ist. Ich weiß nicht, wie die letzte Robbie Williams-Platte heißt. Ich habe keine Ahnung. Insofern wäre ich eigentlich heute untauglich, bei einem modernen, jungen, aufgeschlossenen Blablabla-Format-Radio mitmachen zu dürfen. Dass aber viele junge Menschen zu FM4 kommen und dann aber auf den Sumpf verweisen, das ist der Trugschluss dieser jungen Menschen, mit dem sie dann geködert werden. Schaut, bei uns hast du so viel Narrenfreiheit. Innerhalb von 2 Monaten sind sie so frustriert, weil sie dann das Erste, was sie zu hören kriegen, ist: Bitte, dieses Manuskript ist ja 2,5 Minuten, wenn man es im Radio verliest. 2 Minuten sind Wortbeiträge, haben Wortbeiträge zu sein, dann kommt Musik. Dann verweisen die: Ja, aber im Sumpf rennen sie oft gleich 20 Minuten durch ohne Musik. Ja, der Sumpf.
Wieder eine eigene eckige Klammer aufmachen, was ist professionell, ne? Aber wenn Leute sagen, Radio ist professionell gemacht, dann wird meistens über die Sounddynamik gesprochen und über die Klarheit der Sprache und darüber, dass die Platten auch dann kommen, wenn sie angekündigt werden und nicht der Moderator dann noch dreimal sagt, jetzt habe ich mich aber geirrt und dann ist wieder Pause und dann hört man ihn zurückspulen und so.
Vom Car-Wash zum Dischhockey. Kann ich bitte noch einen doppelten Whisky haben?
Also jeder Sprecher verliert die völlige Individualität und jeder hört sich gleich an.
Also du kannst einfach die Personen austauschen und keiner merkt's. Das ist total geil, weil du kannst im Prinzip sagen, okay, es gibt keine Rundfunkstars mehr. Man kann einfach sagen, man nimmt Praktikanten und wenn er anfängt Geld zu verlangen, kann man sagen, pass auf Kumpel, geh mal heim.
Unsere Chefin Monika, die ich wirklich über alles schätze, eine soziale Intelligenz allerhöchsten Ausmaßes, die wird uns jederzeit den Rücken stärken gegen Anfechtungen von irgendwo im Hause. Aber sie weiß nicht, was wir reden. Jetzt frage ich mich, ist es wichtig, dass unsere Chefin mitkriegt, worum es im Sumpf geht? Sie sagt immer nur, ja, Dani hat fertig studiert Philosophie. Da ist ja eh klar, dass ich bin eine Studienabbrecherin. Ich bin auch Studienabbrecher und verstehe oft den Edlinger selbst nicht. Aber das ist ja überhaupt nicht das Problem. Sie steht voll dahinter, was diese zwei Esel machen. Gleichzeitig betreibt sie das Spiel der Alternative Mainstreamisierung des Ganzen. Sagt auch, also die Sumpfmusik kann man unmöglich über den Tag verstreut spielen. Das muss in Sumpf drinnen sein. Ihr seid ja verrückt, dass ihr auf einen Country and Western Schlager Peter Brötzmann spielt und dann kommt Hip-Hop und dann kommt, ich weiß nicht, irgendwas anderes ganz Kurioses. So kann man nicht Radio machen, Fritz. Das weißt du ja selber. Aber im Sumpf ist es möglich, weil ihr Personality Show, sie nennt sie mal, ihr seid eine Personality Show. Und das ist natürlich auch dann eine Art Diminuierung. Nur weil ihr das seid, dürft ihr es machen. Kein anderer dürfte dieses Format. Wenn der Sumpf, wenn wir zwei in Pension gehen oder unser Auto zusammenführt, dann gibt es nichts mehr in diese Richtung. Das wissen wir. Es ist extrem schwierig geworden, jetzt im Radio noch sowas wie Personality, ohne schon wieder Personality-Klischees zu erliegen. Solche Figuren werden schon aufgebaut. Die schrille Junge, das Girlie, der aufmüpfige Bub. Aber das sind Klischees, in die sie sich selber hineinstopfen müssen, egal ob sie jetzt das wären oder nicht. Der hat die Stimme, die klingt rotzig. Also, Bursche, arbeite in die rotzige Richtung hin, dann wird man dir glauben. Und das ist natürlich fatal für einen Menschen, der nicht nur rotzig sein will. Rotzig sein ist eh okay. Aber wenn er dann seriös kurz vielleicht sein möchte oder er hätte was Trauriges zu sagen, dann ist er ganz schnell weg. So entsprichst du deiner Rolle natürlich nicht. Ich glaube, dass bei uns auch dieses Privileg, das wir genießen, daher kommt, dass wir uns vom reagierenden Journalismus hin zum agierenden entwickelt haben. Wir nehmen eben nicht alles wahr. Es gibt ununterbrochen nehmen alle alles wahr. Uns ist die neue Platte eben von Robbie Williams genauso blunzen, wie wenn ein neuer ARM käme. Oder auch das, was in unserem Genre relevant wäre, interessiert uns auch dann nicht, wenn es vom Standard bis das deutsche Feuilleton alles abhandelt. Unsere Chefin Monika, um wieder auf sie zu kommen, kann sich nicht genug wundern, dass der Sumpf eigentlich von allen FM4-Sendungen in der Quoten zahlt ganz ziemlich hoch oben ist. Also gleich nach den Comedy-Shows und der Morning-Show, weil die Morning-Show weiß man immer, das sind halt die Frühaufsteher-Sendungen, die funktionieren immer. Aber von all diesen Personality-Partien sind wir ganz, ganz oben. Und ich sage dann Monika ist ganz klar, wir versammeln alle Unzufriedenen von den ganz jungen 15-Jährigen, die eben sich nicht als 15-Jährige Trotteln behandeln lassen wollen, bis zu den 50-Jährigen, die sonst nichts mehr finden auf diesem Sender. Und insofern ist es gar nicht so schlecht auch gedacht, ohne dass man es jetzt denken würde. Aber würde ein Sender auch kommerziell in diese Richtung denken, dann kann er mit diesem Potenzial der Zwiderin und Nichtbefriedigten doch auch ganz gut realisieren wieder. Ich glaube, das Fernsehen hat so eine allumfassende Macht, dass nicht einmal das Internet dagegen ankommen wird können, in Hinsicht auf monströse Verblödung. Ich will nicht nur kulturpessimistisch daherreden und hoffe auf wirklich Vernetzungsmethoden und Möglichkeiten, von denen ich jetzt nicht einmal noch imaginieren kann, wie sie ausschauen könnten. Aber wenn das nicht irgendwann schnell kommt, dann bleibt halt nur mehr die Partialisierung der Einzelnen, die sich halt gegenseitig noch im Netz kleine Depeschen verschicken. Also das Brechtsche Prinzip des dialektischen Hin- und Her-Beamens, dass Hörer gleichzeitig auch ein Sender und Empfänger gleichberechtigt sein können, das habe ich mir schon lange abgeschminkt. Wir haben ja auch aufgegeben, wie ich gesehen habe, diese vielen Anrufsendungen, wie die explodiert sind auf FM4. Am Anfang haben wir auch noch die Hörer mit einbezogen, bis mir irgendwann diese Lüge so am Nerv gegangen ist, die Lüge der Demokratie im Radio, in einem Manifest, in einem kurzen, großkotzigen Manifest: Hörer, ab jetzt bist du wieder ausgeschlossen.
Jetzt kommen wir zum Fürbittenblock, den mein...
Wir sehen gleich nichts mehr.
Es wird auch gleich dunkel.
Ja.
Der Präfektorialkapellan Karl-Heinz Nüßlein wird jetzt einige Fürbitten vortragen. Und ihr antwortet bitte immer...
So wie ich sage, und zwar mit diesem: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Wir kennen das Spiel. Herr im Himmel und hier in unserer Gemeinde, wir bitten dich, für die durch die sozialen Raster der Gefühlskälte unserer Zeit gefallenen Männer und Frauen, die qua Kontaktanzeige einen Partner oder eine Partnerin für ein Leben in Glück und Zufriedenheit zu finden hoffen. Lass sie im Land des Herrn einen Lebensabschnittsgefährten finden, der für alle Zeit sein wird.
Ja, vielleicht ist der Kirchenfunk das einzige letzte Refugium des anderen, ich habe keine Ahnung.
Wir haben ja damals sehr stark mit der Subkulturtheorie gearbeitet. Also, dass sich außerhalb und am Rande sozusagen der herrschenden, der etablierten Medienkultur, der Bewusstseinsindustriekultur, nennen wir sie mal so, Subkulturen bilden. Und je größer diese Subkulturen werden, umso instabiler wird sozusagen das Ganze, also umso größer sind die Chancen, dass sich überhaupt was ändert im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Und ich glaube, diese Theorie ist nach wie vor richtig. Nur die gegenwärtigen Subkulturen sind hedonistisch, narzisstisch. Das ist das Problem.
Es ist wirklich kurz vorm Aussterben bedroht, würde ich meinen, das Radio, wie es funktioniert, als noch öffentliches Medium oder Restteilzeit, Restaufklärungsmedium. Da glaube ich, machen wir überhaupt keine Hoffnung, dass das Radio in dieser Hinsicht eine Überlebenschance hat. Die Hörer beginnen ab 50, 55 aufwärts. Also wenn jetzt die Hofräte und Hofratswitwen aussterben, dann stirbt auch Ö1. Es kommt kein Nachwuchs.
Next is the heartbeat of Laika, the dog, in Sputnik number 2.
Und das ist eine sehr starke, vitale Subkultur, die sich zum Beispiel in Berlin, kann man das ganz krass sehen, es gibt einen riesigen Untergrund in Berlin. Eure Generation, die 20-Jährigen. Das ist aber ein hedonistisch-narzisstischer Untergrund. Das heißt, wir treffen uns abends in irgendwelchen geilen Hallen, machen supergeile Musik, essen diese supergeilen Drogen und haben eine total schöne Zeit. Das findet hier jeden Abend statt. Mit Hunderten, mit Tausenden von Leuten. Die kümmern sich aber sozusagen einen Scheißdreck um reale Belange. Man könnte jetzt mutmaßen, dass die, sagen wir mal, erotische Kraft, das ist eine sehr starke erotische Kraft, die sich da entwickelt, auch eine Auswirkung hat. Und zwar eine gute. Alle erotischen Kräfte wirken sich positiv aus. Aber das totale Verschwinden des Interesses an Politik zum Beispiel ist fürchterlich.
Nur so Phasen, wo das wieder kommt, weil wenn es eben offensichtlicher wird, in welcher Situation die Menschen sich bewegen, dann kommt eine neue Generation, die will mal was Neues hören.
Es gibt nun mal einen Medienmarkt, der sich in diesem Jahrhundert auch höchstwahrscheinlich nicht grundlegend ändern wird, weil dann müsste man das Wirtschaftssystem grundlegend ändern. Das heißt, es gibt einen pragmatischen Zugang, der da heißt, wir akzeptieren, dass es diesen Markt gibt und wir versuchen, unsere Positionen und das, was wir sehen und hören wollen, in diesem Markt möglichst zu stärken. Mit unseren Mitteln, auch mit neuen Mitteln, auch nicht nur mit kommerziellen Mitteln. Wir halten die Ideologie so weit drin wie nötig, aber versuchen dort pragmatisch zu sein, wo es einfach auch den Produktionsmitteln nützt und die Produktionsbedingungen verbessert. Ne?
Institutionellen Strukturen, diese Möglichkeiten sich eben nicht anzubieten scheinen. Also auch aus meinen Erfahrungen von Arbeiten, die ich gemacht habe fürs Radio, ist eben dieser Freiraum da nicht möglich, sondern gibt es bestehende Strukturen, nach denen man sich dann auch zu richten hat. Also sind das die Formate wie Feature oder Beiträge, Kulturmagazin-Beiträge, die alle nach bestimmten Strickmustern eigentlich angefertigt sind, für die es Vorschriften gibt, nach denen man sich zu richten hat oder die man zwar ausdehnen kann, aus denen man eigentlich nicht herauskommt, und sei das eben nur das Format
der eine Stunde, dass die im Prinzip erstmal abhören von der Musik, was hören die Privaten, was läuft da gut, was, ne? Dann werden Umfragen gemacht, dann wird das mal so Test gespielt oder es werden Umfragen gemacht, wo den Leuten am Telefon das vorgespielt wird und danach machen dann, soweit geht halt die Imitation inzwischen, der NDR oder die NDR-Redakteure machen dann danach ihre Charts, was sie wählen, was sie reinspielen, was mittlerweile dann auch, wenn es wohl Tagesprogramm ist, halt auch über den Computer passiert, ja, über solche Geschichten. Und alles, was unbequem ist, natürlich wie halt, was weiß ich, ein schiefes Gitarren-Solo oder ein komischer, gaggiger Anfang, fliegt eben raus.
The people who got their job on the radio got it by virtue of the commonality of the diction rather than esoteric way of singing.
Dass du einmal wirklich die experimentellen Geschichten hattest, die du halt was in Italien hattest mit Radio Alice oder und in Amsterdam hattest mit Radio, das hieß glaube ich auch Radio 100, wie halt früher das Berliner Freie Radio auch hieß. Wobei ich aber nicht weiß, ob sich sowas als experimentelles Radio toujours durchsetzen würde, sodass du als freies Radio zum Teil hergehst und dich mehr noch an öffentlich-rechtliche vergessene Standards hältst als die öffentlich-rechtlichen selber.
Community Media, das heißt, das ist das, was im deutschsprachigen Raum auch als freie Radios läuft oder als offene Kanäle, wobei mir der Begriff Community Media immer besser gefallen hat, weil er das auch ausdrückt, was der Mehrwert dieses Medientyps ist oder der spezifische Charakter des Medientyps ist, nämlich nicht ein Massenpublikum anzusprechen oder sich das nicht zum Ziel zu machen, in der Gesamtheit der Menschheit nach Quote zu fischen, sondern sich bestimmten Communities zuzuwenden und auch die Gesellschaft so zu begreifen als Community von Communities.
Du kannst machen, was du willst, dafür kriegst du kein Geld und wirst nicht berühmt.
Natürlich wollen die Leute wissen, dass sie gehört worden sind, darauf angesprochen werden, in Lokalen, im Freundeskreis oder so weiter. Oder eben eine mittelbarere Auswirkung merken, dass man wirklich sieht, ich mache jetzt eine aktivistische Sendung für Migrantinnen in Wien zum Beispiel, wo informiert wird über neue Gesetzgebungen, über Schikanen und wie ich sie umgehen kann oder wie ich mich teilweise auch organisieren kann gegen Diskriminierungen. Ne? Und wenn ich da eine mittelbare Auswirkung sehe, indem es den Leuten einfach besser geht, die selbstbewusster auftreten, meine Sendung als Referenz genannt wird, wenn es in der Zeitung einen Artikel über Polizeiwillkür gibt oder dergleichen, dann sehe ich ganz klar schon einen Ansatz, der Community Media auch spezifisch eine publizistische Relevanz gibt. Und da finde ich einfach dann wieder den Begriff passender, nämlich Community Media, passender als nur den offenen Kanal, weil die Offenheit alleine ist zwar wunderbar und sie ist Bedingung für vieles, für das Funktionieren vieler alternativer Inhalte, aber sie ist nicht der wesentliche Charakter ihrer Wirkung und ihrer publizistischen Gestalt.
Wir sind halt, genau wie Bayern 2 natürlich, das Feigenblatt ist für den Bayerischen Rundfunk, sind wir in der Bayerischen Mediengesellschaft, nachdem Privatradios zugelassen wurden, das Feigenblatt, weil damit kann man sich jetzt ja hinstellen und sagen, wir haben eine Vielfalt, wir haben nicht nur Kommerz, wir haben ja die wollen wir eigentlich dauernd verbieten und ausschalten und Geld als Zuschuss geben wir ihnen möglichst auch keins. Die sollen gucken, wie sie durchkommen, aber wir erlauben das ja irgendwie mal, solange eben das nicht so schlimm ist wie mit der Schwulensendung. Diese Schwulensendung wurde also über ein Jahr lang ab abgehört. Die mussten Kassetten einschicken, damit ja nicht wieder was Unanständiges gesagt wird.
Da gab es dann auch zum Beispiel so lustige Geschichten, die Frau, wie hat sie doch gleich geheißen? Naja, jedenfalls eine Frau bei der Bayerischen Landesmedienzentrale und die musste dann immer die Sendungen abhören. Und irgendwann war damals der 10-jährige Geburtstag von Radio Z und so, und da waren die halt eingeladen und da waren dann halt der Ringwohl da und die ganzen Leute und sie war halt der von der Bayerischen Landesmedien und die Frau war halt auch da und die hat dann von den Schwulen so einen skelettierten
Penis gekriegt.
Ja, so, aus Gummi, ne? Also so, weil sie war die treueste Zuhörerin.
Die Leute kriegen ja auch kein Geld dafür und sie machen es ja wirklich nur, weil sie einen bestimmten Anspruch dran haben. Wenn du dann Rückmeldungen kriegst aus anderen Ländern und von wesentlich mehr Leuten, ich glaube schon, dass das auch der Idee und der Struktur Community Media an sich nützt. Wir wollen also eine Software zur Verfügung stellen und entwickeln,
General Public License Software,
die Vernetzung von kleineren Radiostationen, von unabhängigen Journalisten, von Künstlern, Musikern, also jedem, der im weitesten Sinne sich als Produzent alternativen Contents, künstlerischen Contents begreift, denen die Tools zur Verfügung stellen, sich zu vernetzen auf einem europäischen und internationalen Level. Das heißt, für Radiostationen ist das eine Software, die lokal läuft, alle Programme mit aufzeichnet, die in dem Sender produziert werden. Im Endeffekt wird der Radiomacher und die Radiomacherin nur mehr ein Login brauchen, wo man sich, nachdem man die Sendung im Studio gemacht hat, dann zu Hause oder auch im Studio noch selbst einloggen kann, ein fünfzeiliges Abstract-Eintrag zu der Radiosendung, die man gerade gemacht hat. Dann sagt man Publish und das geht automatisch in eine internationale Datenbank und bleibt dort so lange, bis man sagt, okay, jetzt mag ich es nicht mehr da drin haben und kann es wieder runterladen, oder ich kann es zeitlich limitieren, aber prinzipiell bleibt das da gespeichert. Das ist also eigentlich irgendwo auch ein struktureller Widerspruch, dass gerade die lokalen Radios mit den geringsten Reichweiten die sind, die sich an die Leute mit dem tendenziell doch weiteren Horizont richten. Würde jetzt ein kommerzielles Hitradio den Beitrag aus der Ukraine annehmen, umso besser, ja.
Vielleicht sollte ich das auch machen bei der Endabmischung, wenn das man dann hier so irgendwie, dass ich dauernd solche Lacher, so künstliche irgendwie dann einblende.
Nicht jeder gute dafür.
Das ist ja jetzt eigentlich viel einfacher, wenn das Tape als jetzt auf CD gebrannt wird, dann ist es fertig, ist so roh, unbearbeitet natürlich, aber man kann natürlich, wenn man möchte, auch Schnitte setzen, die viel einfacher zu machen sind als die Transkription, die ja eben viel Schweiß und viel Aufwand und viel Nerven kostet, ehe man sie auf dem Papier ist.
Also jemand wie ich zum Beispiel sieht fast jeden Text, den er hört, schon gedruckt am Bildschirm etc. Ja? Und wenn ich weiß, dass da etwas Druckreifes und Druckwertes ist, ja, das sogar im Fernsehen, wo sich kaum jemand die Transkription antut, ja, das ist ja auch interessant, dass der Medienwechsel des im Fernsehen Gesprochenen sehr selten noch transkribiert aufscheint.
Und ich meine, es ist auch nicht billiger mehr, das zu produzieren.
Ja, deswegen mache ich es ja auch als Tape-Vortrag und nicht als Transkription. Das würde ich gar nicht mehr schaffen bis Mittwoch. Ja,
sehr gut, genau.
Ist gut.
In Audio gedacht, eine CD herzustellen, als es früher war, Vinyl zu produzieren. Auch es zu verbreiten, ist vielleicht einfacher. Hat man die Möglichkeit, halt jetzt auch akustische Formen zu entwickeln, akustisch auch weiter zu denken, losgelöst vom Radio.
Letztendlich sind es die Kids, die sind halt schon mit diesem, der Wortbeitrag dauert 2 Minuten aufgewachsen, die kommen oft gar nicht drauf, A, dass er länger dauern könnte, B, dass du ihn geschickt besser machen könntest, na, oder eben, die verfallen halt dann in das Gegenteil, C, jeder darf sich 10 Minuten auslabern.
Naja, mein Interesse ist eigentlich ja zu schauen oder zu überlegen. Und so ist dann Hypose ja auch entstanden. Audio als eigene oder eine adäquate Publikationsform zu finden für Audioaufnahmen. Die Eigenständigkeit des gesprochenen Wortes oder überhaupt des Audiogedankens publikatorisch umsetzt. Das ist der Grundgedanke und so ist es entstanden. Und da ist natürlich der Unterschied zum Hörbuch auch ziemlich sofort ersichtlich, meiner Ansicht nach. Weil du also von Renaissance sprichst, glaube ich ja, dass das ohnehin auch sehr inszeniert ist. Das ist ja auch keine neue Entdeckung. Die ganzen Sprechschallplatten und Literaturschallplatten hat es ja auch in 60er, Anfang 70er Jahre ja alle gegeben. Und das ist, hat sich ja nur das Trägermedium jetzt eigentlich geändert. Und Hörbuch identifiziere ich eigentlich immer mit einer Umsetzung eines bereits existierenden Printtextes. Sei das meistens eines Romans, aber auch eines Sachbuchs und dann gelesen, entweder vom Autor selbst oder meistens von einem Schauspieler, der gerade angesagt ist. Und eigentlich nur als ökonomische Maßnahme, um ein anderes Medium breiter oder stärker am Markt zu platzieren.
Kann ich die Worte etwas verfeinern? Ich kann sagen, durch den Schlund fließt Natur hinein. Innerhalb des Organismus wird die Natur informiert und fließt als Kultur wieder hinaus. Natürlich haben wir damit die Situation noch nicht genau beschrieben. Denn es ist ja nicht so, dass wir Natur fressen, sie prozessieren und Kultur ausscheiden, das wäre zu schön. Sondern in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Kultur, also der Code, den wir ausscheiden, hinter uns langsam wieder entinformiert wird und zu Abfall wird und dann weiter entinformiert und zurück zur Natur kehrt, sodass wir uns einen Kreis vorstellen müssen, dessen einen Segment wir als Würmer belegen.
Ja, das ist genau das, das würde ich sagen. Da gibt es halt einige Paradebeispiele, mit denen wir angefangen haben und weshalb es eigentlich auch Supposé gegründet wurde. Das ist halt im biografisch bedingter Wilhelm Flusser, bei dem in dessen Nachlass ich ja gearbeitet habe und wo ich Bücher herausgegeben habe und von dem posthum halt immens viel publiziert wurde, der zu Lebzeiten unglaubliche Schwierigkeiten hatte zu publizieren, vor allem von Brasilien aus, aber auch in Deutschland und erst kurz vor seinem Tod, eigentlich in den letzten 2-3 Jahren erst die Möglichkeiten hatte zu publizieren. Also das zu Lebzeiten publizierte ist halt ein Bruchteil nur gegenüber dem, was dann posthum rausgeschleudert wurde. Und ich habe den Flusser halt kennengelernt als brillanten Erzähler und Redner und Vortragenden und Gesprächspartner. Er war halt kein systematischer Denker, kein großes System aufgebaut, sondern eben den Essay als seine Form gewählt. Und so wie er gesprochen hat, immer frei und mit nachdrängenden Gedanken Platz machend, also sehr kurzatmig und hastige kurze Sätze. So hat er eben auch mit der Schreibmaschine sehr schnell geschrieben.
In der These ist alles gegenwärtig und ich bin überall gegenwärtig. Das heißt, ich muss natürlich Geografie und Geschichte ad acta legen und mit ganz anderen nahen Kategorien, mit ganz anderer Proxemik arbeiten.
Auch kurze, knappe Sätze. Die Texte sind nicht lange in der Maschine geblieben und er hat davor gesessen und sinniert, sondern hat es in einem durchgeschrieben, wie er auch sonst gesprochen hat. Und hat sich morgens hingesetzt, mittags war der Text fertig und am Nachmittag wurde dann, weil ich während des Schreibens natürlich die Gedanken verändert haben, hat er den dann nochmal geschrieben. Also meistens dann in einer anderen Sprache, hat er in 4 verschiedenen Sprachen geschrieben. Und durch das Schreiben in der anderen Sprache haben sich natürlich auch die Gedanken verändert. Dann hat er häufig eine dritte Version noch geschrieben, oft dann wieder in der ersten Sprache, sodass also aus einer Sprache dann schon 2 Varianten oder Versionen entstanden sind. Und das macht halt den Reiz eigentlich von Flussers Werk aus. Also dieses eben immer dieses Spiel mit Thema und Variation und Versionen. Dieses Schreiben ist ein ganz klar essayistisches Schreiben und ich glaube, das kommt eben aus seiner dialogischen Vorliebe oder Präsenz und Wichtigkeit. Also er hat auch immer Texte und Korrespondenz also immer als Dialog angesehen, aber die Texte sind eigentlich immer adressiert an Gesprächspartner, die er hatte. Und ich glaube, dieser dialogische Aspekt ist zentral bei ihm, fußt natürlich auch gerade bei ihm auf der jüdischen Tradition, vor allem Martin Buber. Und dann hatte ich halt das Bedürfnis, das zugänglich zu machen für Leute, die ihn halt nicht mehr erlebt haben, nicht sprechen gehört haben. Und war die Idee eigentlich, das als Tonmaterial zur Verfügung zu stellen. Und da ich damals ein Interviewband von Fluss herausgegeben habe mit Gesprächen, Interviews, zu dem ich mir dann auch die verschiedenen Tapes habe schicken lassen, um entweder zu transkribieren oder zu redigieren, die Fassung. Und er natürlich auch die Gabe hatte, halt fast druckreif zu sprechen. Also das ist auch schon, liest sich natürlich auch sehr, sehr gut. Aber eben der ganze Rededuktus und Sprechduktus ist halt doch nicht durch, also bleibt halt in der Transkription ausgeschlossen. Und da habe ich damals dem Verleger den Vorschlag gemacht, dass einer seriösen Publikation müsste er diese CD beifügen. Und der hat das aus Kostengründen aber abgelehnt. Und dann war das selbstverständlich, dass wir das dann rausbringen. Und das war damals noch Selbstverlag und daraus ist es eigentlich so entwickelt.
Das Audiomedium, zum Beispiel aufgefasst als gesprochenes Wort, hat ja wirklich den Vorteil, dass es die Bildlichkeit nicht auskonkretisiert, so wie das der Film oder der Comic machen muss. Auf der anderen Seite aber eben schon mehr sinnliche Präsenz hat als der reine Text.
Wir den Tebeleiter gestern gehört haben und sein Argument, dass halt die Schrift, der Schrift so inhärent sei, auch durch ihre grammatikalischen Strukturen und dieses Didaktische und Belehrenden, diesen belehrenden Ton, der ihnen innewohnt. Das ist natürlich, wenn man die Aufnahme gesprochen hat, hört man durch Betonung, kommen ganz andere Konnotationen damit rein. Also hat man vielleicht eine ironische Brechung, die man durch die in einem einfachen Satz nicht heraushört. Ja, also das sind halt Sachen, die halt spezifisch Audio sind, die dann durch Transkription jetzt beispielsweise verloren gehen.
Auch Geschwindigkeit, Rhythmisierung, Beiläufigkeiten, Dynamik,
Dialekte,
überhaupt
Sprachangewohnheiten.
Diese Spur, diese Dazusagespur einfach in die Sache reinzuholen, uralt, aber meistens stilisiert als Metaspur irgendwie, die man immer mal reinhören kann, die man immer mal raufziehen kann, vielleicht sogar auch nur einmal, aber schon so, dass man merkt, dass sie immer da ist.
Wird vielleicht immer. Dann der Begriff Medienwechsel,
die ganze Zeit, den wir gestern dass mit dem Tebeleiter also komplett hätte, wenn man
auch hatten, am Mischpult vielleicht deutlich, weil es
regeln würde,
eine Auseinandersetzung mit
immer nur das hören.
Mit einem Medium in einem anderen Medium eigentlich ist. Und da könnte man halt von Medienwechsel sprechen, was ich für einen sehr unglücklichen Begriff halte, der aber in dem Zusammenhang wahrscheinlich berechtigt ist. Und den ich auch zum Beispiel auf Hörbücher beziehen würde. Also etwas, was halt in Printform gemacht ist, umgesetzt in einem anderen Medium und dass da ein Medienwechsel stattfindet. Ich finde den aber auch negativ besetzt. Er hatte eine negative Assoziation für mich, dieser Begriff. Weil es für mich wichtig ist, halt die Eigenständigkeit des jeweiligen Mediums oder das Spezifische des jeweiligen Mediums herauszuarbeiten und damit zu die Stärke herauszuarbeiten und damit zu arbeiten. Und es ist dann eben auch nicht diese Konkurrenzsituation, die immer so blöderweise behauptet wird, also dass die CD halt das Buch verdrängt oder dass der Film damals schon das Buch verdrängt hat oder so ein Blödsinn. Also man muss das Spezifische an den einzelnen Medien haben und dann mit den Stärken arbeiten, was der Tebeleit gestern am Beispiel Warhol dargestellt hat. Was bei Rolf-Dieter Brinkmann sicherlich, also was er auch versucht hat, was er auch nach seinen amerikanischen Vorbildern, die das ja auch gemacht haben, also Burroughs, Kerouac, Ginsberg, die ja auch alle akustischer gearbeitet haben, mit Tape-Versuchen und eben dieser Experimente, also mit Audio als Form auch zu arbeiten und nicht nur als Umsetzung ihrer literarischen Experimente. Und dann bringt man ja auch seine Arbeiten mit Fotos oder auch seine Filme. Nur sind die eben nicht öffentlich zugänglich. Sei es, dass halt seine Archivare oder seine Erben dem geschriebenen Wort mehr Gewicht beigemessen haben und deshalb eben seine Tagebücher veröffentlicht haben und nicht seine Filme. Was ja auch natürlich nicht so einfach ist, vom Markt her Filme zu platzieren, aber sicherlich, wenn Wert drauf gelegt hätten, gäbe es die Möglichkeit. Und mit Audio als Form ist es eben auch dieses Problem, dass dass der Großteil halt in den Archiven entweder versickert ist oder aus den Archiven entfernt, gelöscht wurde oder eben der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Und das ist eben noch so ein Unverhältnis und Ungleichgewicht in der im öffentlichen Kultur, also kulturellen Leben, was halt für charakteristisch ist für uns und was sich hoffentlich in Zukunft noch ändern wird. Denn so wie die Leute halt früher kämpfen mussten, um öffentliche Bibliotheken zu haben, weil die meisten Leute hatten ja früher keinen Zugang zu Bibliotheken, das war nur einem elitären Kreis vorbehalten, die sich das leisten konnten, die Geld hatten, um Bibliotheken zu haben oder die dann Zutritt hatten zu Königshäusern oder wo auch immer sie dann Möglichkeit hatten, überhaupt Bücher zu sehen. Und man musste halt dafür kämpfen, dass es öffentliche Bibliotheken eingerichtet wurden, wo halt jeder die Möglichkeit hat, eben Bücher einzusehen. Und ebenso, das müsste man eigentlich in anderen Bereichen, also Bild und also Bild, Film und auch Audio auch so machen. Aber so ist es eben nicht, sondern die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die halt durch Gebühren und durch öffentliche Gelder, durch Steuergelder ja finanziert werden, die sitzen eigentlich auf ihren Materialien und es bleibt der Öffentlichkeit eigentlich verborgen. Und es ist in der Hand sehr weniger, da die Auswahl zu treffen, daraus Beiträge zu machen, das auszustrahlen. Auch was auch so einen einmaligen Charakter hat, weil danach ist es weg,
sei denn man hätte es mitgeschnitten.
Und hinzu kommt natürlich, was jetzt eklarhaft immer deutlicher wird, dass auch ja viel Material gar nicht mehr archiviert wurde, sondern dann nur die häufig Verhunzungen, die daraus entstanden sind, sprich Features oder journalistische Kurzbeiträge, die werden archiviert. Und das eigentlich spannende Ausgangs häufig viel interessantere Grundbasismaterial, Ausgangsmaterial ist häufig gelöscht worden oder verschwunden, ist gar nicht archiviert worden. Ich meine, das sind ja auch Quellen. Das ist nur häufig nicht so aufgefasst, weil wir halt so mit Schrift aufgewachsen sind oder erzogen wurden, eben Bücher zu konsultieren und Bücher auch als Quellen zu zitieren. Das ist immer noch problematisch, Audioquellen heute in wissenschaftlichen Arbeiten zu zitieren. Vielleicht gibt es jetzt so einen Umdenkungsprozesse da, aber ich glaube, das dauert auch alles seine Zeit. Und das ist häufig für uns immer noch so. Also dann rufen uns Leute an und fragen, ob es das auch als Transkription gibt. Zum Beispiel Vorträge, freigesprochene Vorträge, und wir sagen nein, dann sagen sie, oh schade, weil dann können wir es ja nicht zitieren. Und dann sage ich, setzt euch doch hin und hört das und schreibt euch das ab, transkribiert es selbst und gebt die CD als Quelle an, dann habt ihr es doch.
Gibt es da auch bestimmte Kulturtechniken, die wir für unsere Hörer vielleicht hier mal explizit machen können, damit sie das bald auch lernen?
Ja, also prinzipiell gilt, nicht Mutti reinquatschen, wenn sie gerade Fati was erzählt. Und das ist natürlich ganz wichtig.
Dann Fichte wäre es vielleicht interessant, diese verschiedenen Interviewsituationen oder Interviewtechniken zu untersuchen an einer Kompilation, was aber auch schon schwierig wäre. Also wie verändert sich auch sein Interviewgestus und Interviewstil, auch Sprechstil, wenn er einem großen Politiker gegenüber sitzt, einem Staatspräsidenten, oder eben einem Zuhälter auf St. Pauli oder der Pop-Art-Künstlerin Lil Picard oder Jean Genet im Gefängnis. Ja, wie wechselt da
Gestus und sein Duktus? Man legt dem Interviewten die Antwort in den Mund, labert so lange rum, bis dann aus irgendwelchen Versatzstücken die Antwort kommt. Es sei denn, man hat natürlich mit einem total eisernen eigenen Geist zu tun. Aber das wollen wir ja nicht hoffen.
St. Pauli-Interviews zum Beispiel auch machen kann. Das ist zwar auch sehr interessant, das zu lesen, aber wenn man die Stimmen noch dazu hat, vom Wolli, von der Sandra, von Uli, so hat man plötzlich ganz andere Personen, haben die auch ein ganz anderes Gewicht. Und ich glaube, dieses Verhältnis Fichte, Interviewer, Autor zu seinem Interviewten und gegenüber verändert sich auch. Während Fichte halt so dominant ist, weil er sich auch als Autor setzt, in den Büchern, in den Transkriptionen, hat man, wenn man das hört, eigentlich dreht sich das so um. Also sind plötzlich die Gegenüber die jetzt so das Gespräch mehr bestimmen.
Findest du, dass in diesen Interviews Freundschaft mit Geschäft verbunden wird?
Nein. Diese Hauptsache da, die war viel zu lang, die muss ich jetzt einfach nochmal irgendwie versuchen, übers Knie zu brechen und gucken, ob das irgendwie, aber es wird natürlich immer beschissener, je öfter man es wiederholt. Als er halt nur durchgeladen wird. Aber vielleicht ist es auch gut.
Da war du weg. Aha.